guter Espresso, mit dem kann man immer die Woche beginnen. Und mit Sergei Lochthofen beginnen wir seit Jahrzehnten, können wir schon fast sagen, die Woche. Er ordnet Nachrichten für uns ein. Wir schauen aber auch nach vorne. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, guten Tag. Ich muss erstmal gleich wieder korrigieren. Ein Jahrzehnt haben wir schon geschafft, ein bisschen mehr. Aber Jahrzehnte.
Anderthalb Jahrzehnte, sagen wir mal so.
Werden, ja.
Ja. Und apropos Rituale, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben auch ein Ritual, das erwähnen Sie ja immer wieder mal so nebenbei, auch on air, deswegen darf ich sagen, dass Sie Krähen füttern. Sie haben heute schon Krähen gefüttert.
Ja, ich habe ein befreundetes Krähenpaar, das wohnt hier im Park und wir haben ein ziemlich philosophisches Verhältnis. Also die sind ja deutlich älter als wir und kennen sich in vielen Dingen aus. Die waren schon hier, da waren wir wahrscheinlich irgendwann noch in Windeln gelegen. Und ich unterhalte mich so ein bisschen mit ihnen. Ja, und es geht natürlich übers Futter, wie immer im Leben. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und die waren heute Morgen da und inzwischen sind sie auch sehr leise. Also die machen kein Palaver, wenn sie mich sehen. Ich pfeife. Mhm. Ich kann freihändig pfeifen, sehr laut. Habe ich mal als Schüler mir beigebracht. Und das reicht denen aus. Das ist höchstwahrscheinlich auch für sie ungewöhnlich, dass ein Zweibeiner nicht nur rumschreit oder laute Musik macht, sondern eben halt auch pfeifen kann. Und wenn ich pfeife, kommen die meisten, sitzen ganz still hier auf dem Baum und warten, dass ich ihnen was gebe.
Also das ist auch ein Ritual, deswegen hat das jetzt eine gute Überleitung zum nächsten Thema, denn es ist auch Ritual, dass natürlich immer wieder mal US-Präsidenten nach Deutschland kommen. In dem Fall US-Präsident Joe Biden, der scheidende Präsident. Das ist eigentlich auch ein Ding, das einer seiner letzten Auslandsbesuche nach Deutschland führt, hat nur 19 Stunden gedauert, aber er war da. Die Frage ist, was bleibt? Er war da, es gab schöne Bilder, was haben Sie noch rausziehen können aus diesem Besuch?
Schöne Bilder bei den Herrschaften, die da auf den Bildern drauf waren, würde ich erstmal sozusagen ein bisschen kritisch sehen. Und wenn der dann Orden angehängt bekommen kriegt vom Bundespräsidenten, glaube ich auch. Also sage ich mal, da freuen sich nur wenige darüber. Interessiert auch fast niemanden.
Ja, das ist ja interessant, weil Sie sagen, interessiert fast niemanden. Deswegen frage ich Sie, weil ich weiß noch, als Bush in Deutschland war oder Obama damals auch bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland war, das waren ganz große Themen und da gab es einen Auflauf. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja, er war da, aber man ist doch schon wieder weg und das war's auch.
Ja, es sah so aus, als ob der Opa seine Enkel mal besucht hat und ihn über den Kopf gestreichelt hat. Ich habe mir ein bisschen bei der New York Times reingeschaut, auch beim Guardian, also was die anderen dazu schreiben, die was damit zu tun haben. Auch da ist die Information ziemlich spärlich, auch wie bei uns. Und das macht mich besonders misstrauisch. Also so ein alter Mann, klapprig wie er ist, in der Endphase des Wahlkampfes, in dem er glücklicherweise nicht mehr selber ansteht, weil wenn wir gesehen haben, in welchem gesundheitlichen Zustand der wirklich ist, dann wäre das wirklich eine Katastrophe geworden, nochmal 4 Jahre den Mann. Aber dass der dann diesen Weg auf sich nimmt, 19 Stunden, damit es nachher vielleicht keinen Jetlag gibt, damit er in zu Hause wieder weitermachen kann, ich glaube nicht, dass das alles so harmlos war. Der Umstand, dass Scholz sozusagen Gastgeber war und Macron und aus der Starmer gekommen ist, zeigt mir, dass da, sag ich mal, die Situation in der Ukraine ist prekär, das wissen wir, im Nahen Osten auch. In der Ukraine langsam, aber sicher bewegen sich die Russen nach vorn. Das heißt, die Ukrainer haben nicht die Mittel, sie im Augenblick aufzuhalten. Der kleine Ausfall im Kurska-Gebiet, das ist doch eine Episode am Rande geblieben, auch wenn die für Verhandlungen vielleicht wichtig ist. Aber ob die das halten können, wissen wir alles nicht. Also ich vermute schon, dass die da ernste Sachen besprochen haben. Und es geht sicherlich um die neuen Waffen, ob dies oder jenes geliefert wird. Und da bin ich ja bei meiner Auffassung, man muss sich mit den Russen hinsetzen, höchstwahrscheinlich auf politischer Ebene wird es nicht gehen. Putin hat ja abgelehnt, mit Scholz überhaupt zu telefonieren, was in der Vergangenheit wenigstens immer mal möglich gewesen ist. Aber die Geheimdienste, so wie es auch Putin immer sagt, haben Kontakte weiterhin, da muss man auf den Tisch packen und sagen, pass mal auf, mein Guter, wir geben Ihnen die Waffen, damit Sie auch Moskau und Petersburg erreichen, es sei denn, du hörst auf hier die Elektrizitätswerke und die Städte Kiew oder Kharkiv zu überfallen. Nur wenn du selbst einwilligst, bleibt das aus und dann werden deine Städte heil bleiben und die anderen auch. Das heißt, dieser Deal, den habe ich ja schon so vor einem Jahr, glaube ich, hier mal erwähnt, das wäre aus meiner Sicht das Sinnvollste. Ich sehe auch, es gibt da Bewegungen. Herr Merz ist inzwischen auch bei diesem Punkt angekommen, dass man einfach mal mit denen redet und sagt, pass mal auf, meine Lieben, wir wollen nicht um jeden Preis diese Raketen liefern, aber wenn du so weitermachst, müssen wir was tun. Und ich vermute mal, das Gespräch drehte sich darum und deswegen diese Visite und deswegen die 3, die damit angetreten waren, so harmlos, nee, lasse ich mir das nicht verkaufen.
Ist ja ganz interessant, dass trotzdem das jetzt so eine Übergangszeit ist, weil, wie gesagt, in wenigen Wochen ist Joe Biden definitiv nicht mehr US-Präsident. Und die Frage ist, wenn Sie das alles so beschreiben mit Druck erhöhen auf Russland, was wird da so hinter den Kulissen gespielt? Dann gibt's ja noch Selenskyj selber, den ukrainischen Präsidenten, der jetzt nochmal im Kiewer Parlament seinen, die einen sagen Friedensplan, er selbst sagt Siegesplan vorgestellt hat. Das läuft so ein bisschen darauf hinaus, so ein wichtiger Punkt ist, um sinngemäß zu siegen, dass man eben auch der NATO beitritt. Wie haben Sie das verfolgt, so diesen Sieges- bzw. Friedensplan?
Naja, grundsätzlich, bei uns wird ja gleich sozusagen entsetzt reagiert darauf, das Land ist im Krieg, dann kann es nicht der NATO beitreten, das ist logisch an dieser Stelle und natürlich ist es eine Perspektive, die möglich ist. Bei uns gibt es immer starke Polemik, zum Beispiel die Sarah Wagenknecht und andere sagen, ja, NATO ist das ganz schlimme Übel der Dinge. Ja, ich glaube, wenn es die NATO nicht gäbe, wären die Letten und die Litauer viel früher dran als Ukraine. Das hätten sie ja wirklich in einem Handstreich längst übernommen. Denn die Idee bei Putin ist ja nicht einfach nur jetzt, sage ich mal, hier und da mal ein bisschen Krieg zu führen, sondern die Vorstellung ist, das alte sowjetische Imperium wieder zu errichten, zumindest in einer Form, wo Russland zentral diese Länder sozusagen als Satelliten hat. Und darin die Vorstellung, man könnte nur mit einer bestimmten Größenordnung sozusagen als auch von der Bevölkerung her überhaupt in der Welt am großen Tisch mitsitzen. Denn inzwischen gibt es ja nur zwei Supermächte, Amerika und die Vereinigten Staaten, Amerika und China. Das heißt, da gibt es einfach einen Drang, wieder diese alten Regionen in die Hand zu bekommen. Und die NATO spielt in diesem Zusammenhang eigentlich eine fast untergeordnete Rolle. Wenn es überhaupt eine Sicherheitsgarantie für Europa gibt, ist es nicht die NATO, sondern die Amerikaner mit ihrer atomaren Präsenz. Das heißt, wenn die Amerikaner sich zurückziehen, gibt es auch die NATO nicht mehr. Dann lacht sich Putin kaputt und sieht zu, dass er nicht nur die Polen und die Ukrainer unterjocht, sondern dann sind wir auch mit dran. Das ist gar keine Frage. Also an dieser Stelle ist diese ganze Polemik auch sehr hohl. Die NATO besteht, sage ich mal, zu 90% aus den Vereinigten Staaten und ihrem Engagement hier in Europa. Der Rest interessiert die Russen nicht.
Es ist ja ganz interessant, wenn Sie das alles so beschreiben, dann hat man das Gefühl, auch wenn wir jetzt so die Themen hier im Espresso-Plausch durchgehen, dass alles doch miteinander in Verbindung hängt, denn wir wären jetzt innenpolitisch scheinbar und nicht nur scheinbar, auch tatsächlich, aber irgendwie hat alles dann wieder mit der Außenpolitik und den aktuellen Konflikten in Nahost, aber auch der Ukraine zu tun, nämlich, dass sich gerade viele Parteien auch fragen müssen, wo stehen wir eigentlich zum Beispiel in Bezug auf die Waffenlieferung? Sie haben eben gerade Friedrich Merz erwähnt, aber das gilt ja auch insgesamt für die Partei Die Linke, die ja nun gar nicht weiß, wo sie steht, außer dass sie ganz unten steht und versucht, sich neu zu ordnen. Es gab jetzt den Bundesparteitag in Halle, da sind die beiden neuen Vorsitzenden gewählt worden, Ines Schwerten und Schwertner und Jan von Acken, Van Acken, um ganz genau zu sein. Und ja, natürlich ist versucht worden, Aufbruchstimmung zu verbreiten, das gehört zum Parteitag dazu, aber kann man jetzt überhaupt schon ablesen, ob es nochmal reicht für die Linke oder haben Sie das überhaupt verfolgt, diesen Parteitag?
Ja, mit einem Auge, selbstverständlich. Ich bin ja tief davon überzeugt, dass die Linke angesichts der sozialen Verwerfungen, die in diesem Land laufen und auch noch sich verstärken werden, eigentlich gebraucht wird. Nur sie hat sich in den letzten 15 Jahren in die falsche Richtung entwickelt. Sie hat das Thema nicht richtig sozusagen auf den Punkt gebracht. Das ist auch nicht ganz einfach, weil die ganz platten Parolen andere besetzt haben, also AfD oder Sarah Wagenknecht. Da haben die wirklich, die Differenzierung macht ihnen große Schwierigkeiten. Und sie haben einfach sozusagen den Kontakt zum Boden, vor allem in Ostdeutschland, verloren. Sie sind nicht mehr die Partei, die präsent ist, sondern das sind jetzt andere. Und das macht es ihnen sehr schwer. Die haben ja schon parallel zu ihrem Parteitag ja diese Aktion Silberlocke da gestartet, dass eventuell Bodo Ramelow oder Gregor Gysi nochmal für den Bundestag kandidieren und auf diese Weise drei Mandate zustande kommen. Ich höre gar nicht, dass die Frau Lötsch da nochmal mitmachen will. Die hat normalerweise auch immer im Ostberlin ein Mandat geholt. Ich finde, das zeigt einfach die Hilfe und die Ratlosigkeit in der Situation. Sie kommen mit ihren Themen nicht durch. Sie haben das Thema Migration unterschätzt, dessen ideologische und politische Wucht. Da haben sie nicht viel zu bieten. Die Menschen, die bedingungslos sagen, ja, wir finden das Ganze nationalistisch und schräg und falsch, das bröckelt, da gibt's nicht mehr viele, auf denen kannst du nicht mehr was bauen. Und ich glaube auch nicht, dass sie auf diese Art und Weise, trotz dieser sympathischen jungen Dame, die sie da gewählt haben.
Ines Schwertner, sagen wir gerne nochmal, Jahrgang 1989, also gehört genau eigentlich zu einer komplett neuen Generation an,
ja,
aus Sachsen kommt.
Ja, die ist natürlich nicht in der Lage, eine Sarah Wagenknecht zu übertönen oder so. Das ist ja auch mal ein Problem an dieser Stelle. Sarah Wagenknecht hat die Partei zerlegt und hat einen Teil der Wähler mitgenommen. Es geht uns ja allen eigentlich so. Wir möchten ja eigentlich früh morgens aufwachen und hören, der Krieg ist beendet, das ist vorbei, die Mieten sinken, das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr so. Aber ich glaube, diese Illusion ist sozusagen eine, mit der man Politik machen kann, aber nicht ernsthaft das Ganze. Das sehen wir ja auch bei den Störmanövern, bei den Gesprächen hier in Erfurt, wie schnell das sozusagen an Grenzen manchmal kommt. Und insofern, die Linke ist in einer sehr, sehr schweren Position. Wie gesagt, sie hängt mit den Füßen in der Luft und kommt nicht mehr auf den Boden runter. Zumal ich auch immer gesagt habe, die Linke weiß gar nicht, wer ihre Wähler sind. Ihre Wähler sind nicht die Arbeiterklasse, sind nicht die Arbeitenden. Die sind bei der AfD schon längst gelandet, die Männer zumindest an dieser Stelle. Ihre Wähler sind doch Menschen auch mit Hochschulabschluss, die in den Verwaltungen sitzen, in den Städten sitzen. An die wieder ranzukommen, wird sehr, sehr schwer sein, weil der Zwang sozusagen, die Überlegung, wozu brauche ich die Linken?
Ja, weil die vielleicht auch schon Grün wählen. Also die Wählergruppe, die Sie ja gerade beschreiben, ja, waren für mich auch Grünenwähler.
Der ganze Bereich ist angeschlagen, weil ja das Thema Migration, wie gesagt, die Wucht dieses Themas nicht so richtig erfasst hat und rechtzeitig sozusagen dagegen gesteuert hat, sodass sie jetzt alle unter die Räder gekommen sind. Aber für mich steht ja ohne Frage, ich meine, wenn wir allein das Demografie-Thema nehmen, Thüringen hat die älteste Bevölkerung in Deutschland, die altert sehr schnell, sind auch die vielen sozusagen Männer in dem Bereich, die uns Sorgen machen. Das heißt, wenn man das alles nicht als Thema richtig auf den Boden kriegt, da gibt es auch keinen Spielraum für die Linke dabei zu sein, also die Mieten in den Städten und so weiter. Also aber da sehe ich sie im Augenblick nicht. Also ich sehe schon eher, dass sie unterhalb der 5% bleiben.
Können Sie noch mal daran erinnern, deswegen ist so ein bisschen noch verkehrte Welt in Thüringen, weil noch haben wir einen linken Ministerpräsidenten in Thüringen noch, der ist natürlich jetzt schon abgewählt und wird auch nicht in die neue Regierung kommen, Bodo Ramelow. Die Linke wird da keine Rolle spielen, aber später eben schon. Das ist nämlich genau unser Thema, war auch schon immer unser Thema, und zwar, wer wird jetzt die Regierung in Thüringen bilden? Und in Gesprächen standen, in Sondierungsgesprächen, zuletzt Bündnis Sarah Wagenknecht, CDU und SPD, das ist eigentlich die einzelne Konstellation, die vorstellbar ist. Sie kommt zusammen auf 44 Mandate. Das wäre genau die Hälfte der 88 Landtagsmandate. Also sie wäre auf Stimmen entweder der AfD oder eben der Linken angewiesen. Nun wurde ein Ergebnispapier präsentiert und man hat das Gefühl, und das können Sie uns auch mal beschreiben, es wirkte am Freitag noch so wie, jetzt kann es losgehen mit den Koalitionsverhandlungen, zur Erinnerung erstmal. Und nach aber Aussagen von Katja Wolf, die hier BSW in Thüringen anführt, hat man eher das Gefühl, na halt, stopp, es muss jetzt erstmal Schritt Null gemacht werden, nämlich die Friedenspräambel. Die wird jetzt zum Thema gemacht, dass sich alle eben dazu zum Frieden in der Ukraine bekennen und wie auch immer man es ausformuliert, dass keine Waffen mehr geliefert werden. Also wie haben Sie das Wochenende rund um die Ergebnisse der Sondierungsgespräche verfolgt?
Na, erstmal möchte ich sagen, dass sie eigentlich ganz gut hier gearbeitet haben in Thüringen. Es war sehr still, leise. Man hat sich getroffen, man hat freundlich in die Kameras geschaut und hat miteinander gesprochen und nicht das gesucht, wo man gar nicht miteinander kann. Das finde ich auch immer sehr professionell. Ich hoffe, das geht auch so weiter. Natürlich, das haben wir schon die ganze Zeit auch in unseren Gesprächen gesagt, wird es immer Störmanöver aus Berlin von Sarah Wagenknecht geben, denn die hat ein anderes Interesse. Die interessiert nicht, ob Thüringen vorankommt und hier vernünftig regiert wird, möglicherweise auch mit einer Mehrheit, vielleicht einer Stimme oder was auch immer, was wir da, oder einer, sag mal, wie auch immer gearteten Tolerierung durch die Linke. Ich glaube, Bodo Ramelow kann sich dem nicht versagen, denn er hat das von der CDU immer wieder eingefordert, also muss er es auf der anderen Seite auch machen. Nein, diese Störmanöver waren von vornherein sozusagen vorhersehbar. Dass sie jetzt kommen, ist für mich überhaupt keine Überraschung. Es hält sich alles eigentlich noch ganz gut und ich habe das Gefühl, dass Katja Wolf gerade der Typ ist, der pragmatisch die Sache wieder in die Bahn bringen kann. Das heißt, trotz aller Bemühungen in Berlin mit Krawall den Wahlkampf im Bundestag, für den Bundestag schon anzukurbeln, denn richtiger Knall erzeugt Aufmerksamkeit, das weiß Sarah Wagenknecht, das braucht sie mehr als sozusagen das Funktionieren hier in Thüringen. Und die Thüringer waren ziemlich weit. Wenn ich nach Sachsen schaue, da geht es langsamer voran, das ganze Jahr. Insofern habe ich nach wie vor Hoffnung, dass sie wieder pragmatisch das Ganze einfangen, diese Woche sich hinsetzen, eine schöne Formulierung finden, über die sich Putin, wenn er sie überhaupt liest, kaputt lacht. Ja, das heißt also, die Thüringer wollen hier den Frieden stiften. Das ist zwar richtig und wir wollen das eigentlich alle auch, aber es ist natürlich weit weg von der Realität, in der wir uns befinden, dieses Krieges. Und insofern sage ich mal, da eine Variante zu finden, die pragmatisch ist, die für die CDU annehmbar ist und für die SPD annehmbar ist, aber auch für Sarah Wagenknecht keinen Haken bietet, dass sie jetzt nun, sage ich mal, ganz theatralisch die Tür zuschlägt. Das ist nicht ganz einfach. Sie verschärft ja schon den Ton und fordert, dass die CDU in Thüringen sich von Merz lossagt. Das ist natürlich blanker Unsinn. Das weiß jeder, dass sowas nicht geht. Das heißt also, da muss man wieder aus Katja Wolfs Sicht natürlich die Sache wieder einfangen und das Ganze auf dem realen Boden setzen. Und ich bin dann immer noch guter Zuversicht, dass die das hinkriegen.
Also ich bin auch guter Zuversicht, weil einfach, ich glaube, da zu viel auf dem Spiel steht, um es mal zu sagen. Ich überlege nochmal so, ja.
Das Problem ist natürlich, kein Mensch hätte Katja Wolf oder wen auch immer hier gewählt, wenn nicht das Ganze verpackt wäre mit Sarah Wagenknecht. Das heißt, sie hat schon eine große Funktion in dieser Partei. Nicht zufällig, wir sind ja alle ein bisschen irritiert und das schmeckt uns allen nicht, dass jemand eine Partei nach dem eigenen Namen nennt, auch wenn in der Perspektive das geändert werden soll. Aber erstmal ja, das ist mehr ein Marketing-Gag, würde ich mal sagen an dieser Stelle. Oskar Lafontaine wird sich die Hände reiben, sagen, toll, jetzt können wir sogar noch nicht nur das Saarland kaputt machen, sondern auch die Thüringer kaputt machen. Aber ich will nur an der Stelle sagen, die Leute, die das dann hier umsetzen, spielen auch noch mit. Es ist nicht so, dass es nur ein Stellvertreterkrieg ist von Sarah Wagenknecht hier in Thüringen. Und bis jetzt, die Zeichen, die man uns gesendet hat, dass man sehr vernünftig, sehr ruhig, ohne Polemik an die Dinge geht, ohne dass einer dem anderen sozusagen die Show stehlen will, das durchsticht und so weiter. All das hat ja in Thüringen nicht stattgefunden. Die lassen mich doch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Das kriegen die hin. Es wird für Sarah Wagenknecht mit jeder Runde schwerer, das Ganze platzen zu lassen.
Also wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Herr Lochthofen, gibt es noch eine gute Nachricht, wo Sie sagen, Mensch, also die war auffällig gut, die muss unbedingt erwähnt werden?
Ich will erstmal noch was erwähnen. Mich hat am meisten
Mich hat am meisten
beeindruckt dieses Video im Gazakrieg, wo der Sinwar umgebracht wird anschließend. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben.
Nein, habe ich nicht gesehen.
Das ist international. Ich weiß nicht, in Deutschland sind Sie da zurückhaltend, aber international. Ich habe es in russischen Medien gesehen, aber auch die Amerikaner haben das gebracht. Also ein dystopischer Film, eine Drohne fliegt in ein zerstörtes Haus hinein, also bewegt sich ganz langsam in das Haus hinein. Am Ende eines langen Zimmers, also 15 Meter oder was auch immer, sitzt im Sessel, lauter Chaos drumherum, eine Gestalt, das ist dieser Sinwar. Der kriegt auch mit, dass die Drohne reingekommen ist. Es ist eine israelische Drohne, die ihn ausspäht, die höchstwahrscheinlich auch in der Lage ist, ihn umzubringen. Ich weiß es nicht. Und schmeißt noch mit irgendwas dahin. Also er ist mit einem Tuch verhüllt zum Teil und so weiter. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie erstmal den Grauen des Krieges und wie sich das dem Ganzen annähert, was Hollywood mal uns sozusagen auf den Tisch gepackt hat, was schon da gegruselt hat. Aber das ist dann Realität. Wir wissen genau, dass der Film ist dann zu Ende und im nächsten Augenblick wird der Mann umgebracht. Nun habe ich jetzt, sage ich mal, mit ihm kein großes Mitleid, das ist auch ein Mörder. Aber der ganze Vorgang, wie Krieg heute stattfindet und wie das passiert, ich glaube, dieses kurze Sentenz zeigt das in einer schaurigen Art und Weise. Das hat mich am meisten beeindruckt, die ganze Sache.
Aber das war jetzt nur das Gegenteil einer guten Nachricht, genau jetzt die eigentlich gute Nachricht.
Die gute Nachricht kennen Sie doch auch, Pegida hat sich aufgelöst. Es war eine Geschichte, die zum Schaden der Ostdeutschen entwickelt worden ist und hat 10 Jahre lang genervt. Und jetzt hat der Herr Bachmann mehrfach vorgeschlagen. Keine Lust mehr von Teneriffa nach Dresden zurückzufliegen. Das Wetter ist ja auch in Dresden schlechter als auf Teneriffa. Und da haben die das aufgelöst. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein großer Sieg ist der Vernunft, aber immerhin hat dieses Übel erstmal ein gewisses Ende gefunden, wenngleich die Leute, die das betrieben haben, vor allem viele Leute aus dem Dresdner Umland, das heißt vom Lande, haben sich auf AfD orientiert und sind dort untergekommen. Aber es ist nicht mehr die Pegida da.
Die Pegida ist weg. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, Sie haben sie ja nicht auf dem Höhepunkt Ihres Erfolgs aufgelöst, sondern Sie haben ja offenbar vorher schon keinen Zuflauf mehr gehabt.
Es ist extrem, rechtsextrem und sowas geht auch als Modell nicht endlos. Das lässt ja hoffen, dass andere auch unter Umständen irgendwann die Luft verlieren.
Herr Lochthofen, kommen Sie gut durch diese Woche? Wir werden auf jeden Fall die möglichen Koalitionsgespräche, wenn sie denn beginnen, beobachten und werden viele Themen nächste Woche wieder besprechen, die wir heute wahrscheinlich begonnen haben. Kommen Sie auf jeden Fall gut durch die Woche.
Ich bedanke mich für den Anruf.
Tschüss.